Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Hi, herzlich willkommen. Ja, vielleicht erinnern Sie sich an die Komödie Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga mit Will Ferrell und Rachel McAdams. Sie spielen darin ein isländisches, befreundetes Musikerpaar, das unbedingt den ESC gewinnen will.
Ever since we were children, we've had one dream.
Winning
the Eurovision Song Contest.
All right, everyone. I am Lars. This is Sigrid. We are Fire Saga.
Who wants to hear a Eurovision song?
Oh, schade. Ja, und seit gestern ist bekannt, Island boykottiert den ESC. Was bedeutet das jetzt für das Land, das doch den Contest so sehr liebt? Fragen wir gleich nach. Jetzt also auch Island hat sich nun dem Boykott des kommenden Eurovision Song Contests angeschlossen, ist somit das fünfte Land, das sich aus Protest gegen die Teilnahme Israels zurückzieht. Und ja, da Island gleichzeitig eine ESC-Nation schlechthin ist, die Begeisterung der IsländerInnen für den Wettbewerb ist riesig. Es gibt sogar ein isländisches Eurovision-Museum. Fragen wir nach, was bedeutet dieser Boykott konkret fürs Land und natürlich auch den ESC insgesamt? Darüber spreche ich mit Autorin und Essayistin Berit Glanz, lebt in Reykjavik. Herzlich willkommen hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Hallo.
Ja, was bedeutet der Boykott des Eurovision Song Contest für Island? Was heißt das konkret, das ja, wie ich schon sagte, traditionell sehr eng mit dem ESC verbunden ist?
Also Island ist beim Eurovision seit 1986 dabei. Das bedeutet, das nächste Jahr ist das 40. Jubiläum. Das ist ja ein großes Ereignis. Die Vorfreude auf Eurovision ist hier immer riesig. Das liegt natürlich daran, dass es eine kleine Gesellschaft ist und dieser Vorentscheid, der heißt Söngverkeppnen, wahnsinnig viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und danach ist es dann so, dass die Bands, die erfolgreich waren bei Eurovision, auf Island touren, durch Schulfeste, in Partys und so weiter. Man sieht die überall. Und wie wichtig das ist, kann man vielleicht an einer Sache erkennen. Es gibt zum Eurovision immer eine spezifische Buslinie, die angepasst wird an den isländischen Beitrag, wo dann die Leute, die dann beim Eurovision auftreten, die Stationen ansagen und das wird dann halt speziell markiert. Also es ist wirklich ein großes Ding in den Geschäften, Dekoration und so weiter. Island liebt Eurovision wie alle skandinavischen Länder und deswegen ist das jetzt tatsächlich hier ein recht großes Ereignis, dass Island nicht mitmachen wird.
Der ESC steht ja nicht erst seit diesem Jahr unter politischem Druck wegen des Kriegs in Gaza. Wie hat denn Island sich in den letzten Jahren dazu verhalten?
Also Island hat da schon länger eine Position bezogen, die ähnlich ist wie vielleicht Irland. Das hat sich zum Beispiel so geäußert, dass im Vorentscheid 2024 ein palästinensischer Künstler auf Platz 2 gekommen ist mit einem Lied, den sie gerne schicken wollten. Das nannte sich West des Wild, also Wilder Westen. So hat Island das irgendwie als Möglichkeit gesehen, vielleicht Stellung zu beziehen. Aber die Diskussion um den Wettbewerb ist sowieso sehr, sehr groß. Und es hat in den letzten Jahren tatsächlich auch zunehmend dazu geführt, dass Leute das privat angefangen haben zu boykottieren. Und damit ähnelt es eben tatsächlich auch der Atmosphäre in den Ländern, die jetzt schon den Boykott angekündigt hatten. Also Holland, Slowenien, Spanien und eben besonders Irland.
Und wie sind die Reaktionen? Also gibt es jetzt gesellschaftliche Debatten, eventuell auch auf Social Media, äußern sich prominente Persönlichkeiten und beobachtest du vielleicht auch so eine Art Tendenz? Also gibt es eher eine Unterstützung für den Boykott oder eher Bedauern?
Also Island tut sich da mit seiner Position schon länger schwer. Also das gab zum Beispiel, das ist vielleicht ein wichtiges Ereignis, 2019 war die Band Hatari in Tel Aviv und das ist das erste Mal, dass bei der Abstimmung schon die Palästina-Flagge hochgehalten worden ist von dem isländischen Beitrag, was damals für ziemlich viel Diskussionen gesorgt hat. Also das bedeutet, Island hat ein problematisches Verhältnis zu der Teilnahme Israels, das ist schon lange etabliert und es ist jetzt so, dass es natürlich in der Gesellschaft dennoch total umstritten ist. Es war auch keine einstimmige Entscheidung von RUF, also dem isländischen öffentlichen Rundfunk, sondern auch diese Entscheidung ist eine Mehrheitsentscheidung gewesen. Das spaltet sich hier so ein bisschen nach Parteilinien auf, wie man dazu steht. Es ist tatsächlich so, dass die linken Parteien, also die Sozialdemokraten und so weiter, sich für den Boykott stark gemacht haben, während tatsächlich die Konservativen und auch die rechte Partei für den Verbleib beim Eurovision stark votiert haben. Es bedeutet, diese Konflikte fahren sozusagen analog zu isländischen politischen Konfliktlinien.
Und was meinst du, welche auch langfristigen Auswirkungen wird es deiner Meinung nach haben? Also was wird nun aus dem ESC?
Also ich bin tatsächlich momentan sehr ratlos, wie das weitergehen soll. Ich meine, es ist nächstes Jahr das 70. Jubiläum. Das sind jetzt 5 Länder ausgeschieden. Es ist ja so, dass die bis zum 10. Dezember angeben mussten, ob sie teilnehmen oder nicht. Also weitere Boykottentscheidungen werden wir jetzt vermutlich nicht sehen. Und es sind jetzt 5 Länder nicht dabei. Das ist natürlich ein schwerer Schlag für den Eurovision, wie das weitergehen wird. Ich bin mir da wirklich unsicher, weil Ich bin ratlos, ob solche Kommunikationsabbrüche wirklich was bringen. Man sieht, dass das jetzt in der isländischen Gesellschaft beispielsweise zu einer massiven Polarisierung führt. Das ist ein Konflikt, der ist wirklich, also der deutet sich schon seit Wochen an. Da haben viele kulturelle Schwergewichte, unter anderem zum Beispiel Björk, sehr stark ihre Meinung geäußert vorab. Und wie man da jetzt sozusagen wieder an einen Tisch findet, das ist mir nicht klar. Es ist mir mit Blick auf Island nicht klar. Es ist mir auch nicht klar, wie das überhaupt im großen Kontext des Eurovision laufen soll. Aber da ist auf jeden Fall, glaube ich, in diesem Dezember was zerbrochen.
Mehrere Länder boykottieren den ESC wegen der Teilnahme Israels. Nun auch Island, gerade das Land, in dem der ESC besonders beliebt ist. Und ja, über die Hintergründe sprach ich mit Berit Glanz, Autorin und Essayistin, die in Reykjavik lebt. Vielen Dank für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.
Ab heute gibt es im Kino den Film Kein Weg zurück, wird angepriesen als der Kinohit aus Dänemark. Kurz gesagt geht es um einen Vater namens Christian, ehemaliger Soldat, der seinen 18-jährigen Sohn Adam in Syrien sucht. Denn sein Sohn hat sich aus ja ideologischen Gründen radikalisiert und dem IS angeschlossen.
Ich suche einen Jungen.
Woher kommt er?
Dänemark.
Brüder in Dänemark, kommt her und schließt euch unserem Kampf an. Allahu Akbar.
Allahu Akbar.
Wir haben ihn verloren. Es gibt nichts, was du dagegen tun kannst.
Ja, stammt von der Regisseurin Charlotte Sieling und mein Kollege Moritz Behrendt, Korrespondent und auch mehrfach in Syrien gewesen, hat den Film für uns gesehen, kann uns also ein größeres Verständnis geben, wie realitätsnah oder fern der Film ist. Moritz, es ist ein Vater-Sohn-Drama, gleichzeitig auch ein politischer Film. Nochmal zur Einordnung, wo genau und wann spielt sich das Ganze ab?
Das Ganze spielt im Norden Syriens, nahe der Grenze zur Türkei. Christian, der sich Abu Issa nennt in diesem Film, reist über die Grenze der Türkei heimlich nach Syrien ein. Es ist im Jahr 2014. Es sind viele Gruppen, unterschiedliche Gruppen, die gegen das Assad-Regime kämpfen, aber auch gegeneinander. Einer der Charaktere sagt dann, die Revolution, also der Kampf gegen Assad, ist tot. Die Städte sind aber noch nicht vollständig zerstört. Und die Frage, wofür oder wogegen diese ganzen Menschen kämpfen, die ist irgendwie verwischt. Das ist durchaus realitätsnah. Das war 2014 einigermaßen der Fall. Und es ist auch die Zeit, als radikale Gruppen wie der sogenannte Islamische Staat auf dem Vormarsch waren.
Was meinst du, wie authentisch wirken die Schauplätze auf dich? Man sieht ja oft diese sandig, felsig, ockerfarbenen Landschaften Syriens, aber auch mit Blick auf die politische Situation insgesamt. Es geht, wenn ich es richtig verstanden habe, um desillusionierte ehemalige Revolutionäre, die gegeneinander Krieg führen, anstatt Assad zu bekämpfen.
Mein Eindruck war paradox, muss ich sagen. Die Schauplätze und die Szenerie, die sind wirklich sehr authentisch dargestellt. Und es wird auch sehr viel Arabisch gesprochen in dem Film. Und dennoch sind die ganzen arabischen Charaktere, also die Syrer, die dabei sind, eigentlich nur Statisten. Gefilmt wurde das Ganze übrigens in Jordanien. Und das hat dann auch dafür gesorgt, dass diese kleinen, recht trostlosen Orte mit ihren zweistöckigen Häusern und viel Sand und Staub wirklich gut getroffen sind. Auch diese karge Grenzlandschaft, diese karge, hügelige Grenzlandschaft. Aber irgendwie wirkt das Ganze eher wie Staffage oder eine Kulisse, führt eben die Geschichte eines Vaters, der seinen Sohn verloren hat, in diesem Fall an den Islamischen Staat. Und wenn ich den Film jetzt nicht mit den Augen eines Korrespondenten sehe, sondern mit denen eines Vaters, dann funktioniert er auch einigermaßen gut. Der Schmerz und die Verzweiflung von Christian, die sind durchaus nachfühlbar.
Ja, also Christians Sohn, wir haben es schon gesagt, Adam, der hat sich dem IS angeschlossen. Man sieht den IS ja immer wieder schwarz gekleidet, brutal, kompromisslos. Wie haben diese Szenen auf dich gewirkt oder wie glaubwürdig sind diese Situationen?
Das kann ich nicht mit ganz großer Sicherheit sagen. Während der IS-Herrschaft über Teile Syriens und Iraks war ich jeweils nicht dort. Aber der IS, der hatte ja gerade auf junge Leute eine sehr große Anziehungskraft. Und warum das so war, dafür gibt dieser Film überhaupt keine Antworten. Mhm. Er versucht es auch nicht richtig nach Antworten dafür zu suchen. Die meisten IS-Kämpfer werden wirklich ohne Schattierung, du hast es gesagt, als kompromisslos und böse dargestellt. Es gibt durchaus einzelne Nebenfiguren, wie einen Menschenschmuggler. Die sind aus meiner Sicht ganz gut getroffen, weil sie auch die Zwischentöne ausleuchten in einer Gesellschaft, die von Gewalt und Radikalität geprägt ist. Aber von diesen Zwischentönen, da hätte ich mir wirklich deutlich mehr gewünscht.
Also man hört die Kritik raus. Und nochmal zu seinem Vater, der ja so als eine Art Undercover-Spion es schafft, zum IS zu gelangen. Das hat mich tatsächlich auch irritiert. Also geht das so einfach in so einem Film, wo man eine Situation von 2014 versucht zu zeigen, hat es ja doch ein vielleicht doch zu dramatisches Geschmäckle, oder?
Ja, man hat schon den Eindruck, so etwas geht nur im Film mit einer Bond-gleichen Figur. Und dieser Christian, der sich hier, wie gesagt, Abu Issa nennt, der ist schon sehr konstruiert. Man brauchte irgendwie eine Erklärung dafür, warum er ebenso gut schießen wie Arabisch sprechen kann. Also erfährt man dann so nebenbei, dass er viele Jahre als Soldat im Irak gekämpft hat. Nun ja, überzeugt hat mich das nicht. Und natürlich hat er auch eine ganz schwierige Beziehung zu seiner Ex-Frau, mit der er immer telefonisch verbunden ist, und nicht zuletzt zu seinem Sohn. Und diese Figur, harter Mann, aber im Inneren doch verletzt oder verletzlich, das habe ich in anderen Filmen schon überzeugender gesehen. Auch wie er mit sich ringt, das ist eher herkömmlich inszeniert. Nur wenige Charaktere haben so ein bisschen mehr Tiefe, etwa Bilal, gespielt vom britischen Schauspieler Haki Bambra, der Christian immer etwas spöttisch als 00 Dänisch bezeichnet. Und noch eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, in diesem anderthalbstündigen Film sind etwa 10 Sekunden lang Frauen zu sehen. Es ist zwar durchaus richtig, dass in islamistisch dominierten Orten oder möglicherweise auch auf Wirtschaftspressekonferenzen Frauen stark in den Hintergrund gedrängt werden, aber ganz so unsichtbar wie in diesem Film sind sie dann doch nicht. Vielleicht ist es eine bewusste Entscheidung der Regisseurin gewesen, die so komplett auszublenden, aber überzeugt hat mich das nicht.
Guter Punkt, vor allem auch, man hört die Mutter von Adam im Gespräch nur mit Christian am Telefon. Jetzt am Montag haben Hunderttausende in Syrien den Sturz von Diktator Assad vor einem Jahr gefeiert. Politisch befinden wir uns also in einer ganz anderen Zeit. Ich habe mich deshalb auch gefragt, wie passend oder überholt der Film ist. Also warum wird er gerade jetzt erscheinen?
Nun, er ist jetzt wahrscheinlich einfach fertig geworden. Aber der Satz, die Revolution ist tot, der fällt tatsächlich zweimal in dem Film. Der gilt natürlich nicht mehr seit dem Sturz von Assad, aber natürlich sind es Islamisten, die die Macht übernommen haben. Und es gibt auch noch den Islamischen Staat in Syrien. Deren Kämpfer sind vor allem im Nordosten und anderen abgelegenen Orten Syriens für Anschläge verantwortlich. Er übt keine territoriale Herrschaft mehr aus. Und es gibt auch andere Orte, nicht nur in Syrien, sondern auch in anderen islamischen Ländern, wo Islamisten gesellschaftlich den Ton angeben. Die Frage, welche Auswirkungen es hat, wenn eine vorgebliche Religiosität mehr Macht hat als Menschlichkeit, die ist also durchaus relevant, aber ob dieser Film das wirklich überzeugend darstellt oder diese Frage überzeugend versucht zu beantworten, da bin ich, wie gesagt, nicht überzeugt.
Dann vielleicht nochmal ein kurzes letztes Fazit. Lernt man etwas? Versteht man etwas über die Hintergründe Syriens oder ist es doch einfach nur ein Vater-Sohn-Drama?
Es ist nur ein Vater-Sohn-Drama. Über Syrien sagt der Film ziemlich wenig aus. Es wirkt für mich eher so wie so eine Art melodramatischer Western mit einem ordentlichen Schuss Gewalt. Und wer meint, durch Western-Klassiker etwas über die Geschichte der USA zu verstehen, der kann vielleicht auch mit diesem Film meinen, etwas über Syrien zu verstehen.
Sagt unser Kollege Moritz Behrendt, hat auch als Reporter oft in Syrien gearbeitet. Über den Film Kein Weg zurück ab heute im Kino. Ich danke dir für die Einordnung hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat heute Alexandra Nestmann.
Schweizer Jodeln ist jetzt Weltkulturerbe. Die UNESCO nahm die Tradition in ihre Liste für das immaterielle Kulturerbe auf. Kari Niederberger vom Eidgenössischen Jodlerverband glaubt, dass die Gesangskunst davon profitiert.
Das bedeutet natürlich für die ganze Schweiz sehr viel. Und schlussendlich wird es sicher unserem Verband und dem ganzen Jodelgesang sehr gut tun. Wir können verschiedene Arbeiten aufnehmen, sowie jodelndes Klassenzimmer oder unser Archiv digitalisieren zum Beispiel. Also es gibt da viel, das wir sicher noch besser erarbeiten können.
Karin Niederberger vom Eidgenössischen Jodlerverband in der Schweiz. Erneut hat es in einem namhaften Museum einen großen Kunstdiebstahl gegeben. Unbekannte haben im Bristol Museum Ende September hunderte hochwertige Artefakte gestohlen. Seitdem ermittelt die Polizei, wendet sich jetzt aber mit Bildern aus Überwachungskameras und Personenbeschreibungen an die Öffentlichkeit und hofft auf Hinweise, auch auf mögliche Online-Verkäufe. Demnach wurden die Gegenstände, von denen viele Spenden sind, aus der British Empire und Commonwealth-Sammlung des Museums entwendet. Die Sammlung zeige britische Geschichte, der Diebstahl sei ein erheblicher Verlust für die Stadt, hieß es. Sie schnurren, sind flauschig und erinnern an Meerschweinchen, Kaninchen oder Chinchillas. Sie haben Namen und Charaktereigenschaften, sie reagieren und man kann sie kostenlos kuscheln, jeden Tag, wenn man will. Aber sie sind nicht echt, sondern in ihnen steckt smarte Technologie. Das Zentrum für Kunst und Medien ZKM in Karlsruhe will mit 10 sogenannten Bubus in Zeiten von KI vor allem Kinder an Fragen heranführen wie: Ist es lebendig oder tut es nur so? Kann ein künstliches Kuscheltier, also ein Roboterwesen, ein echtes Haustier ersetzen? Die Bubus haben Angst vor Dunkelheit oder können mit den Augen funkeln, wenn sie etwas Süßes bekommen, und sind doch nur eine Maschine. Der elektronische Streichelzoo ist verbunden mit einem Forschungsprojekt. Die Kernfragen: Können Kinder den Unterschied zwischen lebendigen Tieren erkennen und erlernen? Wie gehen Menschen mit Gegenständen um, die Lebewesen simulieren? Und schlussendlich, wenn eine KI dir zuhört und dich versteht, brauchst du dann überhaupt noch echte Freunde? Alles, was aus Fleisch und Blut ist und echte Kunst, das kann KI nicht ersetzen, das sagte der Schauspieler Ulrich Mattes im Deutschlandfunk Kultur. Bei der Frage, wie sich Menschen von künstlicher Intelligenz auch als Bedrohung in der Kunst absetzen können, sagte er, es gehe um Echtes, Analoges, den Live-Act und das Unperfekte.
Sagen wir mal, in 20 Jahren werden die meisten Romane, die meisten Sinfonien, die meisten Filme, Drehbücher, die meisten Bilder von KIs gemalt, geschrieben, komponiert worden sein. Was ist sozusagen der göttliche Funke, etwas hochgegriffen, der uns ergreift, die Kreativität, die uns Menschen zu Menschen, ganz wesentlicher zu Menschen macht? Also Goethe, Leonardo, Shakespeare, Franz Schubert, wie sie alle heißen, werden die irgendwann abgelöst von einem Computer, der in Kalifornien sitzt und sich darum kümmert?
Der Schauspieler Ulrich Mattes.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Busat Yamir, hi. Vor etwas über 100 Jahren, Februar 1925, erschien die erste Ausgabe des Magazins The New Yorker. Und trotz des stark abgenommenen Printmedienkonsums wird dieses US-amerikanische Wochenblatt weiterhin verlässlich gelesen. Die Auflage ist mit bis zu wöchentlich 1,3 Millionen LeserInnen immer noch stabil, beträchtlich. Es geht um intellektuelle, kurzweilige Porträts, Comics und Reportagen zu kulturellen und politischen Themen. Und nun setzt ein neuer Dokumentarfilm seit einer Woche auf Netflix zu sehen, dem Magazin ein Denkmal. Jenny Zilker hat sich die Doku angeschaut. Jenny, was erzählt der Film und vor allem, wie wird er erzählt?
Ja, das ist formal erstmal eine recht konventionelle Dokumentation. Das heißt, so als dramaturgischer Rahmen wird die Vorbereitung dieser Jubiläumsausgabe des New Yorkers genommen. Also alle Ressorts und Redaktionen beschäftigen sich damit, was man Besonderes machen könnte, um diese 100 Jahre Kulturmagazin zu feiern. Das Cover soll beispielsweise an das legendäre erste Cover mit der ersten Zeichnung des New Yorker Maskottchens Eustace Tilly erinnern. Das ist so ein Cartoon-Dandy mit Monokel und so einem hochnäsigen Blick, der eben diese cheeky, also irgendwie amüsiert, bisschen überhebliche Haltung symbolisieren soll. Und anhand dieses Redaktionsgedankens wird dann Ressort für Ressort über einem passend freundlich amüsierten Musikteppich zurückgeblickt auf die letzte Dekade. Und es gibt O-Töne von Prominenten, zum Beispiel Sarah Jessica Parker, die als New Yorkerin Carrie Bradshaw aus Sex and the City auch mit dem Magazin zu tun hatte, oder John Hamm, der spielte Don Draper in Mad Men, und darin ging es ja auch um Werbung in Magazinen wie dem New Yorker. Aber auch und vor allem erzählen die MacherInnen, also RedakteurInnen, AutorInnen, CartoonistInnen. Am meisten kommt der aktuelle Chefredakteur David Remnick zu Wort. Der führt so ein bisschen durch den Film und wir können ja mal einen O-Ton von ihm hören.
The New Yorker is a miracle, okay? The New Yorker is a publication that publishes 15,000-word profile of a musician one week, We're a 9,000 word account from southern Lebanon with gag cartoons interspersed in them. Never a photograph on the cover, right? Not a bikini, not a movie star. And yet it succeeds.
Ja, da hören wir den Musikteppich auch ganz gut. Also er beschreibt das Wunderbare des Magazins. Keine Fotos auf dem Cover, keine Bikinis, keine Filmstars, immer Cartoons dazwischen und dann eben wirklich lange Texte über völlig unterschiedliche Themen. Kultur steht da gleichberechtigt neben Politik und trotzdem ist das Ganze so erfolgreich.
Ja, in 100 Jahren, da passiert natürlich einiges. Welche Schwerpunkte werden denn da in der Doku gesetzt?
Also ein bisschen geht das chronologisch vor, also von der Gründung als unterhaltsames Magazin für eine kulturelle und sehr urbane Elite in den 20ern über einen ersten Wendepunkt 1946. Als ein bahnbrechender Artikel über die Opfer in Hiroshima erschien, was dann eben zu einem viel politischeren Blatt führte. Und es gibt auch Schwerpunkte auf die 60er und die 80er, als Rassismus und Bürgerbewegung und Sexismus Einzug, also thematisiert wurden. Und wie mit Tina Brown die erste Frau Chefredakteurin wurde und dann mehr oder weniger plötzlich und sehr umstritten wieder ging und ein anderes Medienformat ausgerechnet mit Harvey Weinstein zu machen versuchte. Es geht aber auch um das ganz normale redaktionelle Arbeiten, also Themensuche. Man begleitet einen Autor, der für seinen Kommentar zur Stimmung in der Stadt dann auf die Straße geht und Leute befragt. Redaktionskonferenzen gibt es natürlich, das kennen wir ja auch alles. Und es geht ums Faktenchecken. Dafür sind die auch sehr berühmt, um das Redigieren. Und nicht zuletzt auch um das Auswählen der richtigen Comics. Die sind ja vor allem auch für ihre unfassbar guten Comics bekannt, diese Leute. Angefangen mit Charles Adams, der die Adams Family erfunden hat, bis zur tollen Ross Chess, die auch immer noch da immer zeichnet, bei der man auch nach Hause geht und ihr beim Zeichnen zuguckt. Man merkt, finde ich, auch sehr gut an dieser Doku, wie stark Cartoons als unterhaltsames und auch politisches Werkzeug in der US-Kultur verankert sind. Das fand ich ganz gut erzählt.
Das klingt alles sehr interessant. Wird denn The New Yorker hauptsächlich nur abgefeiert oder wie kritisch ist die Dokumentation insgesamt?
Naja, es ist natürlich kein investigatives Stück, ne, sondern eine Hommage. Das heißt, so Themen wie Digitalisierung oder überhaupt Untersterben, also Printsterben oder Bezahlung oder Finanzierung, die spielen überhaupt keine Rolle. Also keiner spricht zum Beispiel darüber, was man jetzt verdient oder mal verdient hat oder was das eben bedeutet. Wenn 15.000 bis 20.000 Comics jede Woche eingesendet, aber nur 10 bis 20 ausgewählt werden, wovon leben denn eigentlich die anderen. Also das ist alles schon sehr affirmativ, ziemlich wohlwollend, immer mit diesem Musikteppich darunter. Immerhin gibt es ein paar kontroversere Cover, die erwähnt werden, aber eher so schnell durchlaufen in dem Bildersturm. Es gibt aber zum Beispiel auch die Geschichte von Truman Capotes In Cold Blood. Das hat ja der New Yorker damals vorab gedruckt. Also dieses wie eine Reportage geschriebene Geschichte über diesen furchtbaren Mord an einer vierköpfigen Familie. Und da ging es damals lange darum, ob man sowas überhaupt Reportage nennen darf. Denn Capote ist ja Schriftsteller und kein Journalist. Und er hat auch keine journalistischen, sondern schriftstellerische Techniken angewandt. Es geht also um die Genauigkeit von Zitaten und wir können ja auch da noch mal reinhören.
But soon after In Cold Blood was published, some critics began questioning Capote's reporting.
One local critic said, Capote has always been a fiction writer. He is still a fiction writer.
They doubted he could have remembered the long conversations he quoted word for word without notes or recordings.
I have the auditory version of a photographic memory.
Genau, das letzte war Truman Capotes eigene Stimme. Er sagt, er hat eine Art fotografisches Gedächtnis für Gespräche. Und vorher die Frauenstimme ist übrigens Julianna Moore, ne? Also die Schauspielerin, die hat dann eben erzählt, dass was Kritiker damals angezweifelt haben, dass er das alles aus dem Kopf habe schreiben können. Solche Diskurse kommen dann eben schon vor in dem Film.
Und mit Blick auf die USA, die sich ja mittlerweile in einer Art Kulturkampf befinden, geht der Film da in irgendeiner Form auch auf die politische aktuelle Situation ein?
Also ich finde eher über Bande, anders als zum Beispiel die Vanity Fair, die sich ja unter Graydon Carter ganz stark zu einem richtigen Antagonisten zu Trump entwickelt hat, ist das beim New Yorker irgendwie etwas vage geblieben. Also das ist nicht besonders deutlich. Im Film wird es schon wahrnehmbar in der Auswahl der Leute, die was sagen. Das sind eben auch Leute, die klar Trump-KritikerInnen sind oder dafür bekannt sind. Auch die Geschichte eines Covers über so eine schwarze Trump-Silhouette, die damals irgendwie aufs Cover gemacht wurde, als er das zweite Mal gewählt wurde, das kommt schon vor. Aber eigentlich richtig deutlich wird der Film irgendwie nicht. Unpolitisch ist er deswegen aber auch nicht. Mhm.
Und ja, es gibt ja schon einige Dokus über besondere Printmedien, zum Beispiel die Doku The September Issue, dreht sich um Anna Wintour, war bis dieses Jahr Chefredakteurin des amerikanischen Magazins Vogue, erscheint immer im Herbst als sehr dicke, legendäre Ausgabe oder auch Page One über die New York Times. Vielleicht auch nochmal dein Urteil, wie schneidet The New Yorker die Doku gegenüber diesen Produktionen ab?
Also das über die New York Times, das war schon viel journalistischer, viel sachlicher, da ging es wirklich irgendwie um diese ganzen Themen. Themen, die bei dem New Yorker-Ding fehlen, finde ich. Also auch um Digitalisierung und um Probleme in der Redaktion. Und bei September-Issue, das ist noch was anderes, weil es da ja viel monothematischer und viel mehr auf die Leute konzentriert ist. Eben Anna Wintour und Grace Coddington, ihre Redakteurin, die fast wie so ein bisschen so ein Odd-Couple da dargestellt werden, ist allerdings auch ähnlich affirmativ, weniger gesellschaftlich aufgestellt. Ja, aber dieser Film ist schon eher ein Jubiläumsgeburtstagsfilm. Trotzdem fand ich ihn wirklich interessant zu sehen. Und die Themen, die angesprochen werden, fand ich alle wahnsinnig spannend. Und vielleicht kann man sich auch einmal nach 100 Jahren so ein Geburtstagsgeschenk machen. Das ist dann schon okay, finde ich.
Sagt Jenny Zirka über die Doku The New Yorker wird 100 Jahre alt. Gibt's zu sehen auf Netflix. Jenny hatte die Infos. Herzlichen Dank.
Gern.
Mein Freund Kim Jong-un, so heißt die Graphic Novel von Kim Suk-Gendri Kim. Und darin versucht die Autorin, das Verhältnis zwischen Nord- und Südkorea darzustellen. Denn seit 75 Jahren befindet sich die koreanische Halbinsel im Kriegszustand. Nordkorea testet fast täglich seine Artillerie in Grenznähe. Die Republik Korea im Süden führt große Militärübungen gemeinsam mit den USA durch. Ja, und wie sie die Spannungen wahrnimmt und auch die Biografie des Diktators erforscht, das weiß Luca Pizzato, er hat den Comic gelesen.
Opern Gangnam Style.
Breitbeinige Reiterstellung.
Gangnam Style.
Die Hände vor dem Körper, als würden sie Zügel halten. So tanzt der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un zu dem südkoreanischen Welthit Gangnam Style von Psy. Zumindest in der Graphic Novel Mein Freund Kim Jong-un von Kim Suk-Gendri Kim. Ein Diktator schwingt die Hüften zu südkoreanischem K-Pop. In Gendri Kims Graphic Novel treffen zwei Welten aufeinander. Das weltoffene, liberale Südkorea und das totalitär regierte Nordkorea. Die südkoreanische Autorin Gendri Kim erzählt vom Nachbarregime und dessen Machthaber.
Am 8. Januar 1984 erblickte Kim Jong-un aus der Pekto-Blutlinie das Licht der Welt. Etwa zur Zeit von Kim Jong-uns Geburt gab es auch in meinem Leben eine große Veränderung. Denn in diesem Jahr beendete ich die Grundschule.
Gendri Kim zeichnet die Lebensstation von Kim Jong-un nach. Seine Studienjahre in der Schweiz, seine Machtübernahme nach dem Tod seines Vaters Kim Jong-il, bis hin zu den gescheiterten Verhandlungen über das nordkoreanische Atomprogramm mit Donald Trump. Dabei ist nur wenig über das Leben von Kim Jong-un bekannt. Gendri Kim spricht deshalb mit Politikern, Experten und ehemaligen Mitarbeitern und Freunden der Familie Kim. Mit deren Hilfe versucht sie sich ein eigenes Bild zu machen, wie hier im Gespräch mit einem Korea-Wissenschaftler.
Inwiefern unterscheidet sich der Führungsstil in Sachen Politik von Kim Jong-il zu Kim Jong-un?
Man könnte den Filmliebhaber Kim Jong-il mit einem Regisseur vergleichen, während Kim Jong-un als Basketballfan eher ein Trainer ist. Während ein Regisseur von Filmanfang bis Ende dieselbe Hauptfigur beibehält, wechselt ein Basketballtrainer strategisch die besten Spieler ein und aus.
Auf ihren Bildern stellt Gendri Kim ihre Gespräche in den Vordergrund. Schwarz-weiße Figuren und Szenerie sind punktuell in blasses Türkis oder Violett getaucht. Statt detailreicher Mimik bestehen Gesichter aus wenigen Punkten und Strichen. Manche Gesprächspartner bleiben gesichtslos. Die Autorin stellt sich damit gegen emotionalisierte Propagandaerzählungen. Diese kennt auch sie aus ihrer eigenen Schulzeit in den 80er Jahren. Als Kind muss sie antikommunistische Poster zeichnen.
Nieder mit unserem Feind, der nordkoreanischen Marionettenarmee.
Und Briefe an Grenzsoldaten schreiben.
An einen tapferen Soldaten. Hallo, vielen Dank, dass Sie auch an Weihnachten unser Land beschützen.
Eun Jong Lee, Professorin für Koreastudien an der Freien Universität Berlin, erinnert sich an die antikommunistische Propaganda Südkoreas. Lee ist wie Gendri Kim in Seoul aufgewachsen, bis sie in den 80er Jahren für ihr Studium nach Deutschland zog.
Als ich 84 nach Deutschland kam, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Person mit nordkoreanischem Pass gesehen. Und meine erste Reaktion, als sie hörte, die hat einen nordkoreanischen Pass, war, ey, die hat keine Hörner. Weil wir als Kind gelernt hatten, die Kommunisten sind wie Teufel. Und Teufel müsste Hörner haben.
Dieses Bild habe sich über die Generationen gewandelt, sagt Eun Jung Lee.
Vor allem seit der Demokratisierung, seit 1987, hat man ja versucht, Nordkorea als quasi eine friedliche Koexistenz aufzubauen. Dadurch hat sich auch das Bild von Nordkorea geändert.
Die eigenen Stereotype hinterfragt auch Gendri Kim in ihrer Graphic Novel. In einem Café trifft sie sich dafür mit einer geflüchteten Nordkoreanerin.
Wir Nordkoreaner sind genauso wie alle anderen auch. Wir essen, lieben und verlieben uns.
Während die Privatsphäre in Südkorea als ausgesprochen wichtig erachtet wird, muss man seinem Vorgesetzten in der Firma blind und aufs Wort folgen. In Nordkorea halten wir uns auch vor unseren Chefs nicht zurück.
Gibt es dort auch Fälle von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz?
Der Begriff sexueller Missbrauch existiert in Nordkorea nicht.
Eine sinnbildliche Szene für die gegenseitige Fremdheit. Dass die überwunden werden kann, zeigt Gendry Kim durch ihre Gespräche. Genau das macht die Graphic Novel auch für ein deutsch-deutsches Publikum mit eigener Trennungsgeschichte anschlussfähig. Denn was hier vor über 35 Jahren gelang, wünscht sich jede zweite Person in Südkorea, laut einer Umfrage des Korea Institutes for National Unification. Die Wiedervereinigung mit dem Nachbarn im Norden. So auch Eunjung Lee der Freien Universität Berlin.
Ich bin Koreanerin. Früher, ne, hat man auch von ich bin Deutscher gesprochen. Ne? Man hat nicht BRD, DDR gesprochen. So ist es. Wir sind Koreaner.
Mein Freund Kim Jong-un ist damit sowohl historisch als auch aktuell bedeutsam. Und die Graphic Novel zeigt deutlich, was Länder und Bevölkerungen voneinander trennt, ist nicht ihre kulturelle Fremdheit, sondern eine Grenze. Und die ist politisch.
Mein Freund Kim Jong-un von Kim Suk Gendry Kim ist im Avant Verlag erschienen, hat knapp 300 Seiten und kostet rund 30 €.